Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
In Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. 44 Jahre lang habe ich gehört, Jesus ist der einzig wahre Weg zum Leben. Amen. Amen ist neudeutsch und heißt, so ist es. Ja? Das ist die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das habe ich erst in einer tiefen Lebenskrise vor 22 Jahren erlebt. Und seitdem ist das die Botschaft meines Lebens geworden, dass Jesus uns den Weg zum Vater zeigt. Und auch ich kann nichts anderes mehr predigen. In den letzten Jahren ist das meine Botschaft geworden, meine Lebensbotschaft. Und kannst du sagen, ja, wenn du jede Woche darüber predigst, wird es nicht mal langweilig. Nein, ich entdecke immer wieder neue Facetten. Und auch heute, ich predige zu euch und zu denen, die im Livestream dazugucken, aber ich predige vor allen Dingen zu meinem eigenen Herzen. Weil das ist die Botschaft, die mein Leben braucht, so dringend braucht. Ich bin hierher gekommen heute Morgen zu euch, um dein Vertrauen, mein Vertrauen, unser Vertrauen zu stärken in einen guten Gott und liebenden Vater. Seid nicht so begeistert, ich weiß immer, in Sachsen flippen die Leute aus, wenn ich das sage. Jesus Christus ist gekommen, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Amen. Das haben wir gerade gefeiert und er ist auferstanden am dritten Tag. Und wir haben davon gesungen, das Grab ist leer. Halleluja. Und wir gehören zu den Menschen auf der Welt, die das wirklich glauben, heute noch glauben. Und es werden immer mehr Menschen. Wir haben hier in der westlichen Welt den Eindruck, es werden immer weniger Menschen, die das glauben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Insgesamt im Leib Jesu sind so viele Menschen, die heute an diesem Tag zum Glauben kommen werden. Vielleicht bist du auch hierher gekommen, für dich ist der Glaube an Jesus irgendwie was Unbekanntes oder du willst dich mal informieren, herzlich willkommen. Weißt du, in dieser Gemeinde, wenn ich für die Jesusgemeinde in Dresden bete, dann habe ich immer ein inneres Bild. Ich sehe, wie Jesus hier vorne steht mit weit offenen Armen und wie er ruft, wer kommt in meine Arme, wer kommt in meine Arme? Kennt ihr dieses Spiel, was Eltern mit Kindern spielen? Und dann geht man manchmal sogar auf die Knie runter, weil die Kleinen sind ja kleiner. Und so ist Gott klein geworden, ist runtergekommen, ist Mensch geworden und ruft, wer kommt in meine Arme? Und wir sehen durchbohrte Hände am Kreuz. Jedes Mal, wenn wir Jesus am Kreuz sehen, das ist im Grunde genommen das Bild. Und ihr seid so eine Jesusgemeinde, eine Gemeinde, in der Jesus Menschen einlädt. Und auch diese Botschaft heute Morgen soll dich einladen, noch näher an sein Herz zu kommen. Denn Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Ich habe diese Entdeckung gemacht, Jesus kam, um am Kreuz zu sterben und aufzustehen. Das ist das, was alle Christen bekennen. Das, was wir Menschen, die wir den Heiligen Geist lieben, auch noch erlebt haben, ist, wir betonen, er ist gekommen, um das Reich Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes zu demonstrieren. Wer von euch hat schon mal eine Gebetserhörung erlebt? Wow, guck dich mal um, so viele Menschen. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass Gebet auch für körperliche Heilung wirklich funktioniert, dass Jesus der Heiler ist? Dann wären schon weniger, aber es. Und jetzt könnten wir weitergehen. Wir erleben, das Reich Gottes ist ein übernatürliches Reich. Amen. Es ist nicht von dieser Welt. Aber es ist mitten in dieser Welt. Und Jesus Christus kam noch aus einem dritten Punkt. Könnte man die Folie schon mal einblenden? Er kam aus einem dritten Punkt, nämlich um uns zu zeigen, wie Gott wirklich ist. Weil die allermeisten Menschen eine falsche Gottesvorstellung haben. Ihnen wurde Gott falsch dargestellt. Oder sie haben in ihrem Kopf ihre eigenen Vorstellungen sich ausgemalt. Darum kam Jesus und sagte, hallo, ich erzähle euch, wer Gott wirklich ist. Er ist ein liebender Vater. Er ist ein Abba, Papa. Niemand wird zu jemandem Papa sagen, wenn dieser Mensch vielleicht ein Alkoholiker ist, der seine Kinder im Suff blau und grün schlägt. Dann bist du der Alte, der Erzeuger, dann bist du irgendwas, aber du bist nicht der Papa. Das Wort Papa, das ist sowas Zärtliches, so etwas nahe, Intimes, das sagst du nur zu jemandem, zu dem du Vertrauen hast. Und darum ging es Jesus. Jesus wollte, dass wir so eine Vertrauensbeziehung in den lebendigen Gott bekommen. Darum sage ich, ich bin gekommen, um dein Vertrauen zu stärken in einen guten Gott und Vater. Weißt du, mein Gott, dein Gott macht keine Fehler. Wir verstehen nicht seine Wege. Wir können sie nicht verstehen. Sie sind so viel höher wie der Himmel über der Erde, sagt der Prophet Jesaja. Aber wir kennen sein Herz. Wir dürfen sein Herz kennenlernen. Ich weiß nicht, wer von euch zurzeit durch einen Sturm geht. Das ist das Thema meiner Predigt heute, dass Jesus mitten im Sturm deines Lebens da ist, um dich an das Herz des Vaters zu holen, damit du dort Vertrauen lernst. Wenn du gerade durch einen Sturm gehst, dann ist es genau deine Predigt. Und wenn du gerade nicht durch einen Sturm gehst, Halleluja, freu dich und sei ein Hamster, tu es irgendwo auf Halde legen. Irgendwann kommt das Thema garantiert. Glaub's mir. Ich lese uns eine Passage aus der Bibel vor, aus Markus 4. Dort finden wir Jesus mitten in einem Sturm. Ich lese nach der inspirierten Elberfelder. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Wie er war. Wie war denn Jesus gerade drauf? Er war hundemüde, sage ich euch. Er hat den ganzen Tag gepredigt, für Menschen gebetet, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt. Er war müde. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er, also Jesus, war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Manchmal sind es die kleinen Details, die wir beim Bibellesen so manchmal überlesen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Jesus schlief im Boot auf einem Kopfkissen. Hä? Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, Rabbi, kümmert es dich denn nicht, dass wir umkommen, dass wir untergehen? Und Jesus wachte auf, er bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Hä? No? Nö? Habt ihr keinen Glauben? Habt ihr keinen Glauben? Alles, was nicht aus Vertrauen geschieht, aus Glauben geschieht, sagt der Apostel Paulus, ist Sünde. Verfehlt das Ziel. Ist daneben gegriffen. Darf ich dir sagen, alles, was du zurzeit erlebst in deinem Leben, alles, was du durchmachen musst, hat nur einen Grund. Nicht, weil Gott dich quält, aber er liebt dich. Weil er dein Vertrauen stärken will. Weil er möchte, dass du tiefere Wurzeln bekommst. Dass du nicht oberflächlich bist. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Nur die Bibel kennt einige Sturmgeschichten. Einige Geschichten, wo Menschen durch Stürme gehen müssen. Alleine im Neuen Testament, in den Evangelien, wird uns berichtet, dass Jesus zweimal Sturm erlebt hat. Einmal geht er direkt auf stürmischen Wellen bis zu seinen Freunden, die im Boot am Abglucksen waren, die am Untergehen waren. Und ihr kennt die Geschichte, er ruft sogar Petrus raus und Petrus kann auf dem Wasser gehen. Wie cool ist denn das? Aber hier finden wir eine andere Geschichte. Jesus selber ist mitten im Sturm. Weißt du, manche Christen haben so einen sehr naiven Glauben. Die denken, wenn du zu Gott kommst, dann müsste Gott der Problemlöser deines Lebens werden. Ich habe es immer wieder erlebt, ich war ja lange Zeit selber Pastor und in den letzten Jahren bin ich im intergalaktischen Reisedienst und war in vielen, vielen verschiedenen Ländern und Kulturen. Aber die Menschen auf der ganzen Welt ähneln sich ziemlich. Man will so am liebsten so ein Gebetsautomat haben. Oben Gebet rein und unten Gebetserhörung raus. Aber so ist doch nicht unser Gott. Gott ist eine Person. Wir haben keine Buchreligion. Freunde, bitte, uns unterscheidet das vom Islam mächtig. Das ist der Liebesbrief meines Gottes, den ich persönlich kenne. Das Buch. Das ist sein Wort, aber ich kenne den Autor, der es geschrieben hat. Du kannst auch manchmal unter Christen, kannst du mit der Bibel erschlagen werden. Gerade wenn du vielleicht durch eine schwere Zeit gehst. Kommt irgendeiner und sagt dir das richtige Wort, und haut es dir um die Ohren. Ratschläge. Was für ein schönes deutsches Wort. Aber steht nicht im Wort geschrieben, Jesus ist das Wort, das lebendige Wort in Person? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Als Person, wir haben eine lebendige persönliche Beziehung. Wenn du mich fragst, woher ich weiß, dass Gott lebt, dann sage ich dir, weil ich heute Morgen mit ihm gesprochen habe. Er ist mir begegnet. Dir auch? Hä? Er ist hier in diesem Gottesdienst. Wenn wir andere Augen hätten, könnten wir sehen, dass er hier ist. Wir können ihn sogar spüren und fühlen, wobei das weitaus mehr ist als eine Gefühlsangelegenheit. Aber ja, wie wollen wir Gott lieben ohne Gefühle? Natürlich gehören auch Gefühle dazu, aber er ist weitaus mehr. Er ist weitaus mehr als mein Verstand. Natürlich muss ich meinen Verstand nicht an der Garderobe abgeben, wenn ich Jesus nachfolge. Aber ich darf schon denken. Theologie würde eigentlich bedeuten, Gott mit dem Verstand zu lieben. Und er ist auch nicht nur an deinem Willen interessiert. Triff die richtige Entscheidung. So wichtig richtige Entscheidungen sind, aber was weiß ich manchmal? Manchmal weiß ich gar nicht, was ich will. Bin ich der Einzige hier? Ich weiß manchmal gar nicht, was für mich richtig und gut ist. Oder für einen anderen Menschen. Dann brauche ich eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und Jesus ist gekommen. Er ist das Vaterherz Gottes in Person. Weißt du, wenn du wissen willst, warum das Herz mir so wichtig ist. Also im Himmel kannst du mich daran wiedererkennen. Ja? Ich werde das bis im Himmel haben, bestimmt. Das ist für mich der Ausdruck dafür, dass ich einen Vater mit einem lebendigen Herzen habe. Ich habe so viele Jahre, Jahrzehnte sogar einen herzlosen Glauben gehabt, einen herzlosen Gott gehabt. Viele Prinzipien und Richtigkeiten, die geistlichen Wahrheiten. Ich mache mich nicht lustig drüber, es ist alles wichtig und alles gut, aber es gibt noch etwas dahinter, was so viel schöner und wichtiger ist. Weißt du, wenn er kommt, ich verstehe nicht alle seine Wege, bei weitem nicht. Wir selber als Familie sind durch eine Phase gegangen, wo wir Dinge nicht verstanden haben, die passiert ist. Da war der Kopf und Herz und alles durcheinander. Aber mein Geist, mein innerer Mensch, war gefüllt mit Frieden, weil ich weiß, dass Gott keine Fehler macht. Weil ich ihn kenne. Ich verstehe nicht alles, was er tut, aber ich kenne ihn. Weißt du, du kannst durch Stürme gehen. Der Apostel Paulus, wenn du das mal nachliest, in 2. Korinther 11, erzählte, er hat 3-mal Schiffbruch erlitten. Willkommen im Club. Gibt es noch ein paar Loser hier in dieser Versammlung, ja, die sagen können, ich habe einen Schiffbruch erlitten. Ja, vielleicht ist deine Firma pleite gegangen, vielleicht ist deine Ehe kaputt gegangen, vielleicht ist ein Traum kaputt gegangen. Willkommen im Club. Man nennt uns Christen. Warum nennt man uns Christen? Weil wir von Christus abhängig sind. Nicht von uns, von unserem Glauben, von unseren Fähigkeiten, von ihm. Und Jesus selber, wie hat er gelebt? Schauen wir uns an im Sturm. Markus 4, 35, 1 bis 41. Stürme gehören zum Leben. Weißt du, wenn du meinst, dass Stürme unwichtig werden, dann lade ich dich einmal, einen Bauern zu fragen, der Obstbäume hat. Der wird nämlich dir sagen, wie wichtig Stürme für seine Obstbäume sind. Nämlich Stürme, die an den Bäumen rütteln, die erzeugen, dass die Bäume tiefere Wurzeln haben. Ich habe gehört von einem Tal in den USA, das sehr fruchtbaren Boden hat, aber das liegt so windgeschützt, dass normalerweise keine stürmischen Winde dort reinkommen. Also, was machen die Obstbauern? Die gehen hin jedes Jahr und rütteln und schütteln an den Bäumen und erzeugen ein bisschen Wind, damit die Bäume tiefere Wurzeln bekommen und dadurch an das tiefere Wasser rankommen. Stürme gehören zu unserem Leben dazu. Du kannst sie nicht vermeiden. Ich hasse Stürme. Ich hasse Schmerzen. Ich mag das nicht. Du auch? Das ist eigentlich normal, aber es gehört zum Leben dazu. Und ist es nicht tröstlich zu wissen, dass selbst Jesus mitten am Sturm zu finden ist? Und wenn ich mir die Gemeinde Jesu angucke, weltweit, Wayne hat so ein bisschen davon erzählt, ihr habt das, diese ganzen MeToo-Affären in der Welt und hier eine Krise und da eine Krise. Wenn ich irgendwo hingehe und ich frage, na, aus wie viel Gemeindehintergründe hast du schon mal erlebt? Also durch wie viel Gemeindespaltung und Trennung bist du gegangen? Ich treffe überall viele Menschen, die eine sehr kunterbunte, auch christliche Sozialisation haben, weil wir so Menschen sind, wir enttäuschen. Da gehen Dinge in Zerbruch. Aber wir haben einen Gott, der damit fertig wird. Ein Gott, der größer ist, so wie André das vorhin gesagt hat. Es ist immer wichtiger, wer hinter mir steht, als wer vor mir steht. Die Berge vor mir können riesengroß sein, aber wenn Gott, der hinter mir steht, ist so viel größer, das ist doch die Hauptsache. Wie konnte Jesus mitten im Sturm schlafen? Nun, ich vermute wirklich, einige Bibelausleger sagen, weil er so hundemüde war. Ja, glaube ich. Also Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch. Der hatte Hunger gehabt. Der konnte einsam sein. Der konnte sogar frustriert sein und sagen, wie lange muss ich mit euch hier noch zusammen sein? Ich ertrage euren Unglauben nicht mehr. Also er konnte ganz normale Gefühle haben, wie wir auch. Er konnte weinen um seinen Freund Lazarus. Ja, hallo, Jesus, hast du nicht gewusst, dass du ein paar Stunden später ihn auferwecken wirst? Er hatte Gefühle. Gott hat Gefühle, Gott hat ein Herz. Und Jesus ist dieses Herz. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Weißt du, an Jesus kannst du die Vaterschaft Gottes kennenlernen. Jesus sagt, ich sage euch nichts, was ich nicht vorher beim Vater gehört habe. Ich kann auch nichts tun, ohne das, was ich vorher beim Vater gesehen habe. Ich und der Vater, wir sind eins. Und meine Botschaft ist, ich lebe für den Vater. Johannes 6, Vers 57. Ich lebe für den Vater. Das sagt Jesus. Das ist meine einzige Mission. Wenn du denkst, ich bin gekommen, um die Menschen zu retten. Ja, aber warum? Weil mein Vater wünscht sich, dass seine verlorenen Söhne und Töchter nach Hause kommen. Deshalb bin ich der Sohn gekommen, um die anderen zu versöhnen. Weil mein Vater ist der Vater aller Menschen. Und sein Herz bricht, wenn die Menschen nicht bei ihm sind. Ich habe zwei natürliche Kinder, dann habe ich zwei Schwiegerkinder, die habe ich hier aus dieser Gemeinde bekommen. Also wenn du hier bist und jung und unverheiratet, ist ein guter Ort. Ich sage das als Schwiegerpapa, ist ein guter Ort hier. Ne? Weißt du, wenn eins meiner Kinder und meiner Enkelkinder jetzt fehlen würde, da würde ich sagen, ach, weißt du, es ist nicht schlimm, das eine, das verkraften wir, eins fehlt, komm, da sind noch ein paar andere da. Was für ein Vater oder Großvater wäre ich da? Was für ein Vater wäre Gott, wenn er sagt, ach, der eine, das sind ja noch genug andere hier in der Jesusgemeinde und in anderen Gemeinden. Aber sein Herz bricht, wenn er an seine Kinder denkt, die nicht da sind. Und dennoch freut er sich natürlich über seine Kinder. Der Vater des Lichts freut sich an seinen Kindern, die da sind. Aber er schafft beides, beide Gefühle in seinem Herzen zu haben. Nun schauen wir uns nochmal Jesus an. Er schläft da im Sturm. Und was denken die Jünger? Ganz menschlich denken sie, Jesus, siehst du denn nicht, in was für ein Problem ich bin? Hey, ist dir das vertraut, dieses Gefühl? Dass du manchmal denkst, Jesus, siehst du denn gar nicht, wie es mir geht? So denken wir menschlich, aber es stimmt nicht. Jesus ist tiefenentspannt, er chillt, würden die jungen Menschen sagen. Er ist relaxed. Warum? Weil er geborgen ist. Er ist geborgen in der tiefsten Liebe des ganzen Universums. Du musst dich jetzt nicht outen, aber ich vermute mal, bei so einer großen Menschenmenge gibt es bestimmt Menschen hier, die enorm mit Schlafproblemen zu tun haben. Ich habe selber eine Zeit lang gehabt, wo ich ganz, ganz schlecht schlafen konnte. Und jeder Arzt, jeder Psychologe wird dir sagen, in den meisten Fällen, es kann auch organische Gründe haben, aber in den meisten Fällen hat das psychosomatische Gründe. Also deine Seele kommt nicht runter. Du kannst nicht abschalten, du kannst vor allen Dingen nicht loslassen. Jedes Mal, wenn du dich nämlich zum Schlafen hinlegst, passiert sowas wie ein Glaubensakt. Du lässt los. Du musst deinen Verstand, deine Kontrolle, alles loslassen. Also im Grunde genommen, jedes Zu-Bett-Gehen ist so eine kleine Bekehrung. Loslassen. Oder auch ein kleiner Tod. Es wird einen Tag geben, da werden wir auch alles loslassen müssen. Im Vertrauen, dass Gott es schon schafft, dass Gott alles zu Ende bringen wird, all das Unvollendete in unserem Leben. Also Schlafprobleme in vielen Fällen, ich sage nicht in allen, aber in vielen Fällen können ein ganz starker Hinweis sein an meine eigene Seele, hallo, du kannst die Kontrolle nicht loslassen. Junge, du kommst nicht runter, weil du musst es irgendwie selber machen müssen. Wie anders, jetzt switch nochmal um. Jesus, er schläft mitten im Sturm. Hallo? Gibt es denn sowas? Ja, weil er so tief geborgen ist in der Liebe des Vaters. Und genau das möchte der Vater dir und mir schenken. Nicht, dass wir die Stürme nur verschlafen, aber dass wir geborgen sind. Ich liebe das Wort Geborgenheit. Das ist ein schönes deutsches Wort. Also wir waren in Polen gewesen, da konnte man das nicht richtig übersetzen. Da konnte man es nur mit Sicherheit übersetzen. Aber Sicherheit, Security, das ist Geborgenheit. Eine feste Burg ist unser, wie? Trott? Gott, okay. Eine feste Burg ist unser Gott. Wow, so fing die Reformation an in unserem Land. Was für ein Bild, eine Burg. Wobei, Burg ist mir zu kalt. Also ein Zuhause. Das Wort im Hebräischen, Rachamim. Racham ist der Ort im Uterus der Frau, wo neues Leben entsteht. Und Rachamim ist die Barmherzigkeit. Das ist dasselbe Wort, derselbe Stamm. Weißt du, in Gottes Herzen, Gott ist nicht Mann, nicht Frau, ja? Gott ist Gott, er ist Geist. Aber in Gottes Herzen ist ein Raum, wo neues Leben geboren wird. Seine Barmherzigkeit ist ein, weißt du, da können die Stürme toben. Du kannst in einer Welt leben, die so verrückt ist wie unsere Welt, und du kannst total tiefenentspannt sein, weil du weißt, mein Gott regiert und er macht keine Fehler. Hey, meine Predigten sind wie die Güte des Herrn, ich merke das schon, sie wären ewiglich. Ich muss aber auf den Punkt kommen. Ich habe Freunde in Argentinien, und Argentinien ist ein Land, das immer wieder gebeutelt ist von desaströsen politischen Missmanagement. Und es sind wunderbare Leute dort, aber Korruption und Gewalt und Armut haben oft das Sagen. Und ich habe einen Freund, der ist Pastor einer großen Gemeinde, auch ungefähr so groß wie hier. Und wenn ich ihn besuche, dann sage ich, sag mal, wie hältst du das aus? Du kommst nach Europa, du siehst den ganzen Wohlstand, dann kommst du zurück und siehst hier, wie so viel es den Bach runtergeht. Und dann guckt mich Raoul an und sagt, aber Christus regiert. Er sagt, Christus regiert, Matthias, das ist meine Hoffnung. Er regiert auch hier über unseren Umständen im Land. Er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige. Darf ich dir das heute Morgen mal so zusprechen? Egal wie das Chaos gerade in deinem Leben aussieht, wie die Fragezeichen sind, die du nicht verstehst. Oh, ich liebe das, wenn Gott mein Fragezeichen nimmt, zieht er ein bisschen dran. Und auf einmal ist es ein Ausrufezeichen. Christus regiert. Er ist der Herr über jeden Sturm. Lass es mich nochmal so, dann kannst du diese nächste Folie bitte nehmen, damit wir schließen. Entweder passiert das eine Wunder oder das andere Wunder wird passieren in deinem Leben. Entweder wird Christus aufstehen und dem Sturm gebieten, so wie er es hier tat. Sturm, schweig, sei still. Oder er macht ein anderes Wunder, dass er zu dem Sturm in deinem Herzen spricht. Schweig, sei still. Mal stillt Jesus die Stürme in unserem Leben und mal stillt er die Kinder, seine Kinder, mitten im Sturm. Und ich weiß nicht, welches das größere Wunder ist. Wir denken immer, wenn Gott uns liebt, müsste er alle Stürme wegnehmen, müsste er alle Hindernisse wegnehmen. Ja, das macht Gott oft. So wie hier, diese Geschichte hat ein Happy End. Aber darf ich dir mal sagen, ich bin lange genug auf dieser Welt, um zu wissen, viele, viele Geschichten haben kein Happy End. Und du kannst total geborgen sein in Gott, weil du einen Happy Gott hast. Jetzt dürfen die Lobpreiser gerne schon mal kommen. Ich würde gerne noch mal beten. Ich frage dich heute, gibt es einen Sturm in deinem Leben, wo du gerade drinne stehst? Ich habe nämlich einen Verdacht, wie das Kissen aussieht, an dem Jesus geruht hat. Jesus ruhte am Vaterherzen Gottes. Und deshalb konnte er auch in den Stürmen... Schau ihn dir dann in Gethsemane an. Wie betet er? Er sagt, Abba, alles ist dir möglich, alles ist dir möglich. Dieser Kelch des Leids, der könnte an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht, weil ich vertraue dir. Und dann hör, wie Jesus am Kreuz hängt und was ruft er? Er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Zitat aus Psalm 22. Wobei, wenn man den ganzen Psalm liest, dieser Psalm hört nicht depressiv auf. Aber er ruft das aus, was jeder Mensch empfinden kann. Gott, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Das kann selbst Jesus beten. Mitten im Sturm, wo man nichts mehr sehen kann. Aber es sind nicht seine letzten Worte. Seine letzten Worte sind, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, lege ich mein Leben. Er vertraut ihm. Ich lade dich ein, wenn du das möchtest. Das ist jetzt nicht für die anderen, das ist für dich. Wenn du gerade in so einer stürmischen Phase deines Lebens bist, magst du einfach mal aufstehen, als ein Zeichen, Vater, hier bin ich. Und ich würde gerne für dich beten. Dass du dieses Ruhekissen findest. Dass du deine Ruhe, dein Shalom findest am Herzen des Vaters. Vater Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier in dein Licht sich stellt und sagt, Vater, hier bin ich. Hier bin ich mit meinen Stürmen, hier bin ich mit den Fragezeichen meines Lebens, mit den Unmöglichkeiten, mit den Dingen, die ich nicht verstehen kann, die mir zu schwer, zu groß sind, aber ich komme zu dir. Und ich strecke mich aus nach dir, Jesus. Jesus, sei du der Friedefürst in meinem Herzen jetzt. Komm und regiere du über all den Umständen, die ich nicht verstehen kann. Ich weiß, nur ein Wort genügt, dass du den Sturm zum Schweigen bringst, aber mach es, wie du es willst. Vielleicht willst du, dass ich durch den Sturm hindurchgehe und stärker werde, stärkere Wurzeln bekomme. Dann will ich nicht Oberflächliches wegbeten. Dann bete ich, dass du aus meinen Tränen Perlen der Herrlichkeit machst. Ich segne dich, mein Bruder, meine Schwester, mit dem Wort vom Bruder Paulus aus Kolosserbrief, dass der Friede Christi in deinem Herzen regiere. Und er benutzt ein Wort, dass er ein Schiedsrichter ist über deine Gedanken, deine Gefühle. Dort, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, aber er ist der Schiedsrichter. Er weiß, was drin und draußen ist. Er hat den Überblick. Christus hat den Überblick. Und damit segne ich dich, dass dieser Friede, dieser Shalom Gottes dein Herz erfüllt. Sei gesegnet und sei ein Segen. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.